Deutschlandfunk, Lebenszeit.
Zweite Stunde der Sendung der Vormittag im Deutschlandfunk mit Michael Röhl am Mikrofon. Am kommenden Montag kehrt der Deutschlandfunk zurück in sein gewohntes Programmschema. Dann finden Sie Ihre Sendungen wieder zur gewohnten Zeit und im gewohnten Umfang. Damit enden 8 Wochen eines Sonderprogramms aufgrund der Corona-Pandemie, das Ihnen, meine Damen und Herren, viel Umstellung abverlangt hat, aber auch neue Höreindrücke ermöglicht hat. Heute wollen wir nun bis 11.30 Uhr von Ihnen wissen, wie haben Sie das Sonderprogramm erlebt? Wie war es also, Sendungen nicht auf den gewohnten Plätzen zu finden, dafür ganz neue Sendungsstrecken kennen? Lernen. Und wie haben Sie die Berichterstattung über die Corona-Krise in diesen Wochen erlebt? Haben Sie die Vielfalt der Themen, die Sie sich gewünscht haben, wiedergefunden? War es für Sie zu viel Corona-Berichterstattung oder hatten Sie den Eindruck, umfassend informiert zu werden? Rufen Sie an, berichten Sie uns von Ihren Erfahrungen, von Ihren Eindrücken. Die kostenfreie Telefonnummer 00800 4464 4464 00800 4464 4464 oder Sie schreiben uns eine Mail an lebenszeit@deutschlandfunk.de, gerne mit Ihrer Telefonnummer, denn dann haben wir auch eine Chance, Sie zurückzurufen. Meine Gäste heute Morgen im Studio, Birgit Wenzin, die Chefredakteurin des Deutschlandfunks. Frau Wenzin, guten Morgen.
Guten Morgen, Herr Röhl, hallo.
Und dass wir besondere Zeiten haben, Frau Wenzin, das sieht man daran, dass Sie nicht mit mir hier im Studio sitzen, sondern...
Zwischen uns liegen mehrere Meter.
Mehrere Meter,
und
genau.
Und Glasscheiben.
Und Glasscheiben dazwischen. Es geht um Abstandsregelungen, die natürlich auch hier für den Deutschlandfunk gelten. Insofern herzlich willkommen. Kommen jetzt durch die Glasscheibe auch hindurch. Und bei uns ist Matthias Giert, der Hauptabteilungsleiter Kultur. Guten Morgen.
Guten Morgen, Herr Röhl.
Vielleicht beginnen wir, Frau Wenzin, mit dem, was ein Hörer uns geschrieben hat. Und zwar einen Tag, nachdem wir mit dem Sonderprogramm begonnen haben. Er hat nämlich geschrieben, Sie haben eine mutige Entscheidung getroffen. War es eine mutige Entscheidung, Frau Wenzin?
Das war eine mutige Entscheidung. Sie ist ja noch nicht final, wenn man so will. Es war sehr ruckelig, es war sehr spontan, es war sehr kollegial auf der Strecke. Und wir haben es gerade angesprochen, Matthias Giert ist mindestens 4 Meter weg. Unser Sendefahrer, unser Senderegisseur ist ungefähr 6 Meter weg. Wir wurden ja auch zu Innenarchitekten und haben mit Abstand hoffentlich bis jetzt gewuppt und haben viel Glück gehabt, weil Verdachtsfälle, Vorbereitungen, Sensibilisierungen gab es natürlich ja auch bei uns im Haus wie überall. Alltag anders.
Damit haben wir schon erste Gründe, Herr Giert, gehört, warum dieses Sonderprogramm notwendig war. Aber vielleicht auch nochmal aus Ihrer Sicht. Warum musste der Deutschlandfunk zu diesem Zeitpunkt entscheiden, wir machen nicht mehr so weiter wie bisher?
Ja, wir standen vor schwierigen Fragen und haben uns committed, miteinander 2 Ziele in den Blick zu nehmen. Und das erste Ziel war, den Gesundheitsschutz für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sicherzustellen. Das stand und steht an oberster Stelle hier im Haus. Deshalb gingen bewährte Schemata nicht mehr fortzusetzen. Und zum Zweiten wollten wir natürlich Sendesicherheit haben. Sie müssen sich vorstellen, wir mussten ja damit rechnen, dass durch eine Corona-Erkrankung bei uns im Hause nicht nur einzelne Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ausfallen, sondern ganze Bereiche. Und das hätte zur Folge gehabt, dass wenn wir in dem klassischen Einschaltprogramm geblieben wären, in unseren klassischen, hauptsächlich neben den großen Informationsstrecken 25-Minuten-Sendungen, dass dort möglicherweise ganze Sendungen ausfallen hätten müssen, weil die Redaktionen nicht mehr einsatzfähig gewesen wären. Und deshalb haben wir versucht, ein Programm zusammenzustellen, größere Flächen, die größere Flexibilität ermöglicht haben und den Gesundheitsschutz zu gewährleisten. Das war die Aufgabe und das ist in den letzten 8 Wochen, jedenfalls von diesem Ansatz, Birgit Wenzin hat es gesagt, wir hatten Gott sei Dank keine Erkrankung im eigenen Haus bislang. Das ist von diesen Zielen her ganz gut gelungen, glaube ich.
Frau Wenzin, nun haben Sie eben gesagt, das war natürlich auch ein Stück ruckelig. Normalerweise hat man ja für eine Programmreform Monate, manchmal sogar Jahre Zeit, bis dann wirklich auch die Entscheidungen auch gefallen sind. Wie viel Vorlauf gab es denn im Deutschlandfunk zu sagen, so wir machen das jetzt tatsächlich auch anders, diese Pandemie rückt auch diesem Haus immer näher?
Es ist irgendwie gefühlt schon ganz lange her und es war, ehrlich gesagt, minus 0 Minuten Zeit. Wir mussten aus dem Stand heraus auch sehr improvisiert und strukturiert vorgehen und haben durch die längeren Strecken, die längeren Moderationen erstmal einen Raum auch schaffen wollen, um zu informieren. Wir haben ja überhaupt noch gar keinen Kenntnisstand, wenn man so will. Wir sind ja geradezu im Tempo weiter so zugange, dass wir uns dem Wissen hoffentlich nähern. Und das haben wir überlegt, das haben wir sehr, sehr spontan und aber auch kreativ in den Runden dann beschlossen. Und jetzt Montag kehren wir zurück und ganz wichtig, anschließend an Matthias Giert, in der Kulisse, also in unseren Senderegien, in unseren Büros, bleibt es quasi beim Corona-Stand, damit die Sicherheit und der Schutz und die Gesundheit weiter oben einschränkt.
Wir werden gleich sicherlich noch darüber reden, was das bedeutet, in diesen Zeiten auch Radio zu machen. Herr Giert, nun könnte man ja denken, na gut, die haben da ein paar neue Sendungen entworfen und dann ging es auch schon los. Vielleicht mal so aus diesem Innenleben auch eines Funkhauses heraus. Was bedeutet das, solch ein Sonderprogramm dann auch auf die Beine zu stellen?
Wenn Sie mir vorher gesagt hätten, dass man das machen kann, hätte ich wahrscheinlich gesagt, das geht überhaupt nicht. Aber in der Not geht es dann eben doch. Es geht aber nur mit einer enormen Gemeinschaftsleistung, die dieses Haus, die Kolleginnen und Kollegen allesamt in allen Berufen, in allen Berufsgruppen, von den Sekretariaten über die Redaktionsassistenzen, über die Technik, über die IT, über die Sendefahrer, es ist über online. Also es ist wirklich eine Gemeinschaftsleistung. Es ist, glaube ich, auch ein Wir-Gefühl entstanden. Und es ist die Bereitschaft entstanden, natürlich über manche Fragen kurz zu diskutieren. Aber wir hatten keine langen Vorläufe, wie Sie sagen. Das musste sehr, sehr schnell aufgebaut werden und natürlich einfach dann doch auch manches schnell entschieden werden. Dann neu aufgesetzt werden. Sie müssen sich vorstellen, da klappen keine Arbeitsabläufe mehr bisher. Da klappt kein normales Redaktionsgeschehen mehr. Den Kulturnachmittag, den wir an den Start gebracht haben, der hat ganz anders als sonst vorgesehen, dass wir eine 3-Stunden-Fläche hatten, die verschiedene Redaktionen bespielt haben. Das gab es hier bisher nicht. Und das war schon ein Höchstmaß an Anstrengung. Das merkt man auch, wenn man mit den Kolleginnen und Kollegen spricht. Wir sind auch in einer gewissen Weise erschöpft. Das kann man nicht anders sagen. In diesen Zeiten, in denen ja auch das, was die Gesellschaft sonst erlebt hat, wir waren ja auch Teil oder sind Teil der Gesellschaft. Also wir mussten ja auch mit Unsicherheiten, mit familiären Unsicherheiten der Kolleginnen und Kollegen umgehen. Und das zu leben, war wirklich eine dichte Zeit, eine interessante Zeit, auch beruflich auch interessant, eine herausfordernde Zeit. Eine Kollegin sagte gestern in einer Reflexion, das war wie eine Frischzellenkur. Das fand ich total interessant, weil sie gesagt haben, wir haben was Neues gemacht, wir haben da auch Spirit gehabt. Aber die Kolleginnen und Kollegen verhehlen natürlich nicht, dass es auch enorm anstrengend war und dass sie sich freuen, ins normale Schema zurückzukehren, auch wenn, letzter Satz, das auch noch mal eine Anstrengung sein wird, denn wir müssen ja unter Abstandsregeln etc. auch dieses normale Schema wieder leben. Auch das wird eine Herausforderung.
Da haben wir sicherlich auch noch Zeit, nachher was zu sagen. Frau Wenzin, nun hat es natürlich auch in den letzten 8 Wochen viele Hörerreaktionen und Hörerinnenreaktionen auch gegeben auf dieses Sonderprogramm. Heute wollen wir ein bisschen Bilanz ziehen. Und spannenderweise ist die Vielzahl der Mails, auch die wir bekommen, beziehen sich auf eine Sendung. Und das ist Europa heute. Also die Sendung, die normalerweise nach 9 Uhr auch an dieser Stelle auch gewohnt war. Und vielleicht stellvertretend für die geschrieben haben, Michael Gahler. Er schreibt nämlich, ich habe Europa heute vermisst. Es war fast symptomatisch, dass mit der Schließung der Grenzen und der anfänglichen Haltung, jeder ist sich selbst der Nächste auf nationaler politischer Ebene, zeitgleich auch diese Sendung abgeschafft wurde. Gibt es einen Zusammenhang zwischen dann doch diesem vorübergehenden Blick eher auf das Nationale, auf das eigene und wie wir diese Corona-Krise hinbekommen und der Tatsache, dass Europa heute abgeschafft wurde?
Nein, gibt es nicht. Aber Herr Gahler fragt natürlich berechtigt nach. Und auch mich haben und Matthias Giert viele und auch die Redaktion selber, die Abteilung Hintergrund, viele Zuschriften dazu erreicht. Wir haben uns überlegt, in diesem sehr spontanen, sehr kurzen, aber hoffentlich auch dichten und strukturierten Ablauf hin zum Corona-Sonderschema ab dem 23. März. Wir brauchen eine kooperierte, eine längere, eine intensivere Strecke, auch vor allen Dingen mit den Wissenschafts- und Forschungskollegen, und haben darum den Vormittag geöffnet. Und niemand, Herr Gahler, herzliche Grüße, wo immer Sie sind und uns hören vielleicht. Niemand will und wollte etwas abschaffen, geschweige denn irgendwo anders hintopfen. Und die Themen sind uns hoffentlich nicht durchgegangen. Sie waren aber eben an anderen Plätzen zu finden und werden in der bekannten Intensität dann wieder am Montag hier statt Giert Röhl und Wenzin zu hören sein.
Okay, unsere erste Hörerin ist am Telefon, ruft aus Schleswig-Holstein an, Uta Sabine Herling. Frau Herling, guten Morgen.
Guten Morgen, ich grüße Sie, auch die Runde.
Wie fällt Ihre Bilanz aus, Frau Herling?
Negativ. Ich war schockiert.
Worüber waren Sie schockiert?
Ich war über die geschredderte Sendestruktur schockiert. Ich empfand die Abgeschlossenheit, die durch die Restriktionen gegen Corona entstanden war, schon als sehr anstrengend. Und dass dann eine vertraute, ich sag mal, Umgebung wegfiel, das empfand ich als außerordentlich anstrengend. Ich selbst das Telefon ersetzt es ja nicht, wenn man, sagen wir mal, nicht die gewohnten Moderatoren oder Korrespondenten hören kann, sondern einem ein Musikprogramm insbesondere aufgezwungen wird, das ich nie sonst einschalten würde. Ich empfand es als kolossal anstrengend und habe mich mit Ausnahme der Sendung morgens, Informationen am Morgen oder was ich jetzt Mittag nenne oder der Abend, habe ich mich ausgeklinkt. Ich bin woanders gelandet.
Frau Helling, dann hoffen wir, dass Sie ab Montag mit dem Normalprogramm auch wieder zu uns zurückkehren. Ich habe mal so ein paar Stichworte aufgeschrieben, Herr Giert, die wir vielleicht ansprechen können. Geschredderte Sendestruktur, diese vertraute Umgebung, die ist weggebrochen und dann das Stichwort gesteigerte Musik oder ein gesteigerter Musikanteil. Wollen Sie kurz antworten?
Also bei der ersten Kritik, geschredderte Sende oder Beobachtung, geschredderte Sendestruktur, ja, die war in Teilen geschreddert. Birgit Wenzin und ich haben gerade versucht, deutlich zu machen, warum wir diese Maßnahmen ergreifen mussten und uns eben nicht in der Lage sahen, das Normalschema für einen begrenzten Zeitraum aufrechtzuerhalten. Gleichwohl war unser Ansatz zu sagen, alle Informationen sollen sich auch in diesem Corona-Sonderprogramm wiederfinden. Wir haben uns beispielsweise am Nachmittag in den breiteren Kulturstrecken bemüht, die Informationen zum Beispiel aus Bildung auch auf einem Sendezeitpunkt zu belassen, zu dem sonst die Campus-Sendung lief. Wir haben uns bemüht, die Büchermarkt-Inhalte auch zu einem solchen Zeitpunkt zu senden. Also da war der Versuch schon, vertrauten Hörgewohnheiten entgegenzukommen. Wahrscheinlich mit der größten Veränderung tatsächlich am Vormittag, weil wir dort eben angestammte Sendungen wie Europa heute und Tag für Tag nicht hatten. Das Musikprogramm, dem würde ich widersprechen. Wir haben sicherlich Musiken am Nachmittag als Puffer eingesetzt. Ansonsten hat sich der Musikanteil in unserem Programm nicht verändert in den letzten 8 Wochen.
Gestatten Sie mir da eine Zwischenfrage, bitte.
Frau Herling.
Und zwar habe ich beobachtet, dass das Musikprogramm sich vom Inhalt her stark verändert hat. Und ich habe mir versucht zu erklären, wieso das kommt. Denn ich war wirklich sehr erstaunt, dass sie sehr viel zeitgenössische Musik gebracht haben. Ich war froh, dass das früher lediglich, weiß ich was, an späten Sonnabendabenden passierte, wo man meistens dann sowieso was anderes vorhat. Aber jetzt, ich flüchte, ich stelle schon gar nicht mehr an, Ihr Programm, weil ich mich Herrn Ligeti oder irgendwelchen anderen Komponisten gegenüber sehe, die mich nicht entsprechend erfreuen.
Also Frau Helling, wir nehmen es zur Kenntnis, also Sie hätten sich da auch einen anderen Musikgeschmack gewünscht. Zu viel zeitgenössische Musik, vielleicht nochmal ganz kurz, Herr Giert.
Auch da muss ich insofern widersprechen, als die meisten Musiksendungen lange vor Corona geplant gewesen sind und auch gelaufen sind am Abend. Am Abend haben wir unser Programm gar nicht verändert. Die Abendsendungen sind gelaufen, wie sie auch vor Corona geplant waren und im Programm waren. Wir haben jetzt möglicherweise ein Problem, weil etliche Musik Musikfestivals im Sommer gar nicht stattfinden. Das heißt, wir manche Mitschnitte überhaupt nicht machen müssen. Das heißt, bei dem Programm, was wir für die nächsten Wochen planen, dort werden wir möglicherweise abweichen müssen. Aber ich kann den Höreindruck, den Sie haben, nicht bestätigen von unserer Planung. Denn wie gesagt, die waren vor Corona zusammengestellt.
Frau Herrling, herzlichen Dank erstmal für Ihre Kritik auch und für den Hinweis darauf, dass das Normalprogramm in Anführungszeichen des Deutschlandfunks auch ein Stück vertraute Umgebung auch in diesen Zeiten für Sie war und dann vielleicht ab Montag auch wieder ist. Normalerweise wäre er hier im Studio, jetzt ist er eine Etage höher in der zweiten Etage, Stefan Koldehoff, Redakteur Aktuelle Kultur. Herr Koldehoff, guten Morgen erstmal.
Guten Morgen, hallo.
Grüße Sie. Auch wegen der Abstandsregelung können wir uns an dieser Stelle nicht sehen. Aber
ich winke trotzdem.
Wir wollen natürlich von Ihnen wissen, wie hat diese Corona-Krise Ihre Arbeit in den letzten 8 Wochen, Ihre Arbeit auch als Kulturjournalist, als Kulturredakteur verändert?
Naja, auf der einen Seite, Herr Röhl, war es natürlich schwierig, noch Themen zu finden, wenn die ganzen Institutionen, über die wir regelmäßig berichten, die Theater, die Opernhäuser, die Museen, dicht sind und von dort nichts mehr kommt, über das wir berichten können. Uns ist ja im Deutschlandfunk wichtig, dass wir den kritischen Ansatz pflegen, dass wir also nicht im Kulturbereich, jedenfalls nicht bei Kultur heute beispielsweise, Hintergrundstücke, Künstlerporträts plötzlich senden. Aber zu kritisieren gab es eben plötzlich nicht mehr viel. Da mussten wir improvisieren, waren übrigens ganz kleine Seitenbemerkungen ganz froh, dass wir da die Musik jedenfalls zeitweise hatten, um auch ein bisschen auffüllen zu können, wo einfach nichts mehr an Inhalt möglich war. Haben aber auch Dinge neu erfunden. Uns zum Beispiel überlegt, warum erklären wir unseren Hörerinnen und Hörern nicht mal ein bisschen die Begriffe, die wir ganz selbstverständlich immer benutzen. Was heißt eigentlich Regietheater oder was ist der Ramadan eigentlich? Also ein bisschen mehr zum erklärenden Journalismus zurückzukommen. Das zweite Problem war, das hat Herr Giert vorhin schon angesprochen, dass plötzlich Sendungen wie Tag für Tag aus der Abteilung Religion und Gesellschaft, der Büchermarkt Kultur heute in einer Strecke aufgingen. Das hat aber, finde ich, sehr gut funktioniert.
Also das heißt, Sie haben über Redaktionsgrenzen auch hinweg zusammengearbeitet. Aber das alles musste ja, Herr Koldehoff, auch geschehen in Zeiten der Abstandsregelungen, in Zeiten auch des Homeoffice. Wie ist das gelungen? Wie haben Sie es gemacht? Kann man das mal ein bisschen vielleicht auch genauer beschreiben?
Na, wir haben, und so wird es jetzt auch weitergehen, wir haben uns, wie das an vielen Stellen im Moment stattfindet, in Teams aufgespalten, die nach Möglichkeit keine Berührungen zueinander haben sollen. Also ein Team, das an bestimmten Wochentagen da ist, ein Team, das an anderen Wochentagen da ist. Das macht natürlich Absprachen nicht einfacher. Das macht es nicht einfacher, Doppelungen zu vermeiden. Viele Dinge mussten 2, 3, 4 Mal besprochen werden. Wir arbeiten ja mit vielen freien Kolleginnen und Kollegen auch zusammen, die eben nicht, ohnehin nicht jeden Tag im Funkhaus sind. Also der Aufwand ist gestiegen. Wir haben es auch gemerkt. Wir sind alle ein bisschen abgekämpft. Und trotzdem war es, aber wir wollen ja hier keine therapeutischen Gespräche führen, trotzdem war es auch eine wirklich sehr gute Erfahrung. Und ich kann bestätigen, was vorhin gesagt wurde, es hat ein Wir-Gefühl, ein Deutschlandfunk-Gefühl. Wir sind keine Einzelkämpfer für einzelne Sendungen, sondern wir wollen ein insgesamt tolles, gutes Programm auch unter Krisenbedingungen machen. Das hat es auf jeden Fall gestärkt.
Also das heißt, es war auch ein Stück eine Chance darin, bezogen auf die Zusammenarbeit, bezogen auf Themen, die man sonst, wenn es darum geht, entsprechende Events darzustellen, Theaterpremieren darzustellen, die vielleicht hinten runtergefallen wären auch in diesen Wochen?
Ja, wir haben sicherlich auch auf die kleineren Institutionen geschaut, auch auf die kleineren Verlage geschaut. Auch Buchpremieren beispielsweise sind ja verschoben worden. Und das führt übrigens auch zu einer ganz grundsätzlichen Überlegung. Wie geht's ab Montag weiter? Wollen wir nicht einige Dinge tatsächlich auch ab Montag, wenn wir ins Regelschema zurückkehren, beibehalten, höhere Flexibilitäten, müssen Stücke immer für 15 lang sein, können wir da nicht mit Notwendigkeiten anders verfahren, Relevanzen anders bewerten, können wir nicht eine andere Ansprechhaltung, also vielleicht nicht mehr die Nase ganz so hoch in den Moderationen haben. Es gab Dinge, die wir wirklich ausprobieren konnten im laufenden Betrieb, am offenen Herzen, wie wir es hier gesagt haben, und das wird sicherlich noch nachhaltig wirken.
Also das heißt, bei Ihnen auch in der Redaktion wird wirklich darüber nachgedacht, welche Lehren kann man ziehen aus diesen 8 Wochen? Sie haben es schon angedeutet, Normalprogramm heißt nicht automatisch, dass sämtliche Theater öffnen vorstellen, dass es wieder die Events auch gibt im Kulturbereich, über die Sie in der Vergangenheit auch berichtet haben. Gibt es schon eine Perspektive, was die nächsten Wochen auch der Kulturberichterstattung hier im Deutschlandfunk prägen wird?
Also es wird sicherlich jetzt, es geht jetzt schon wieder los mit Ausstellungen. Die Museen durften ja öffnen unter ganz bestimmten Kautelen. Es gibt vorsichtige Signale aus den Opernhäusern, aus den Theatern, dass man auch dort mit Genehmigungen rechnet. Auch da wird es was geben. Die Buchbranche ist relativ unberührt geblieben. Also die klassischen guten Rezensionen aus dem Büchermarkt, die wird es auch weiterhin geben um 16.08 Uhr an jedem Nachmittag. Und ansonsten geht es uns eigentlich wie allen im Moment in dieser Gesellschaft. Wir müssen abwarten und dann vorsichtig gucken, was möglich ist. Denn das gehört ja auch zum Redakteursdasein. Ich muss auch ein bisschen darauf achten, wen kann ich jetzt überhaupt wohin schicken? Wen möchte ich überhaupt dem Risiko aussetzen, jetzt in einem Zug zu einem Museum zu fahren? Ist es da nicht vielleicht an der Stelle doch sinnvoller, per Telefon Kurator oder Kuratorin zu sprechen, auch wenn die nicht ganz so kritisch sein werden?
Stefan Goldehoff, herzlichen Dank für diese Eindrücke aus Ihrer Arbeit auch als Kulturredakteur. Frau Wenzin, ein Stichwort hat Stefan Goldehoff gerade gesagt. Das Arbeiten wird sich verändern, weil man nicht einfach jetzt reisen kann, weil man nicht einfach auch besuchen kann. Wir haben viele, viele Landeskorrespondenten, Korrespondenten weltweit, die unterwegs sind, die auch für uns unterwegs sind. Was hat sich geändert in diesen letzten Wochen auch des Arbeitens aus Ihrer Sicht?
Der Auslandskorri, der eigentlich in Washington sitzen sollte, ist zu Hause. Er kommt nicht rein in das Land, über das er eigentlich berichten will. Und wieder wird, davon bin ich überzeugt, der Inlandsreporter, Sie haben ihn angesprochen, der auch für die Kultur, für die Politik, für Europa heute, für alle Redaktionen arbeitet, muss mindestens 2 Meter Abstand wahren und oder zum Äußersten greifen, zum Telefonhörer, um seine Gesprächspartner heranzubekommen. Und der Techniker, auch den hat Stefan Goldehoff gerade erwähnt, Hubert Barth hier in der Kulisse, hat am lebendigen Leib quasi operiert, damit auf der Vorderbühne dieses Sendekonzept stehen konnte. All das war ja eine Premiere. Und bei der nächsten Pandemie, die hoffentlich nicht kommt, machen wir noch vieles besser.
Gut, wir hoffen, dass wir bis dahin dann auch mal durchatmen können. Wir reden weiter nach den Nachrichten. Corona und der Deutschlandfunk, die Rückkehr zum Normalprogramm. Unser Thema und Ihre Gelegenheit anzurufen, uns Ihre Erfahrungen zu schildern. 00800 4464 4464, die kostenfreie Telefonnummer. Oder Sie schreiben uns eine Mail, und zwar an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Und wir melden uns zurück mit der Sendung Der Vormittag im Deutschlandfunk. Corona und der Deutschlandfunk, die Rückkehr zum Normalprogramm. Unser Thema noch bis 23:30 mit der Möglichkeit anzurufen, Bilanz zu ziehen mit Blick auf die letzten 8 Wochen des Sonderprogramms und uns zu erklären, wie Sie die Corona-Berichterstattung im Deutschlandfunk erlebt haben. 00800 4464 4464, die kostenfreie Telefonnummer, oder Sie schreiben eine Mail, und zwar an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Nun wollen wir heute Morgen nicht nur auf das lineare Programm schauen, auf das Radioprogramm schauen, sondern auch auf unseren Online-Auftritt deutschlandfunk.de unter anderem. Jens Becker, Redaktionsleiter online, ist dazu in der 2. Etage ins Studio gekommen, hat Stefan Goldehoff abgelöst. Jens Becker, erstmal guten Morgen. Hallo, grüß
guten Sie. Morgen, Herr Röhl.
Hallo. Auch der Internetauftritt des Deutschlandfunks musste an das Sonderprogramm angepasst werden. Wir haben eben einen Anruf bekommen, der gesagt hat, das war auch für uns ein Stück verstörend, weil wir uns da erstmal sortieren mussten, auch als Nutzer auch zurechtfinden mussten. Wie schwierig war es denn für Sie, innerhalb kürzester Zeit diesen Online-Auftritt so anzupassen, dass er tatsächlich dem neuen Programm, dem Sonderprogramm entsprach?
Vor allen Dingen war ja für uns erstmal eine Herausforderung, die ganzen Schutzmaßnahmen überhaupt einhalten zu können. Normalerweise sind in einem Büro bis zu 6 Leute, in dem anderen Büro bis zu 4, also zu Stoßzeiten. Und um den Sicherheitsabstand da zu gewährleisten, dürfen jetzt nur noch 2 da sitzen. Alle anderen sind im Homeoffice. Technisch ist das immer erstmal möglich, aber wer mal von extern auf so Unternehmensnetzwerke zugegriffen hat, weiß eben auch, Zugriffe auf so diverse Tools, Software, wir nutzen sehr viel Bildbearbeitung, das dauert alles länger. Und vor allem Absprachen wie, kannst du das machen, was machen wir mit dem Beitrag, wie ist der Stand bei dem, ich brauche für die Startseite nochmal ein anderes Bild oder wir müssen den Teasertext anpassen. Das sind alles Absprachen, die eben so auf die Schnelle nicht mehr gehen. Deswegen waren wir erstmal sehr viel überhaupt mit der Organisation der Arbeitsabläufe beschäftigt. Natürlich haben wir Videokonferenztools, wir nutzen Chatprogramme, aber sowas dauert ja einfach alles viel länger. Die Radioredaktionen sind ja teilweise auch im Homeoffice und das macht dann die Absprachen auch nicht leichter.
Zum Internetauftritt selber, der war natürlich geprägt in den letzten Wochen von Corona-Berichten und auch entsprechenden Diagrammen, die auch versucht haben zu erläutern, wie ist der aktuelle Stand, wie wird es sich entwickeln, was sind die Hintergründe auch dieser Pandemie. Sind Sie selber da auch zum Corona-Experten geworden in diesen Wochen und haben versucht, das online umzusetzen, Sie und Ihre Kolleginnen und Kollegen?
Ich glaube, sehr viele Menschen überhaupt in Deutschland sind in den letzten Tagen und Wochen, haben zumindest deutlich mehr Wissen in Virologie, Immunologie, als sie vorher hatten. Bei uns ist es dann eben auch genau dieses Problem, dann diese vielfältigen Facetten. Wir haben sonst halt immer, versuchen wir, möglichst viel Hintergrund zu bieten bei einem Thema, die verschiedenen Facetten den Menschen noch nahe zu bringen. Beim CDU-Vorsitz beispielsweise, wenn wir ein Interview führen mit einem der Kandidaten, versuchen wir immer online nochmal gut strukturiert aufzubereiten. Wer sind die anderen Kandidaten? Welche Chancen haben sie? Wofür stehen sie? Beim Thema wie Corona, was einfach alle Lebensbereiche durchdringt, ist das natürlich umso komplizierter, zumal dann auch noch alles im Fluss ist. Da war dann eben, und da sind wir dann bei der Hörerfrage von vorhin auch, das sinnvoll zu strukturieren und dafür zu sorgen, dass die NutzerInnen in dieser Informationsflut einfach den Überblick behalten können. Das war halt schon eine Herausforderung. Wir haben uns dann halt darauf fokussiert, besondere Beiträge zu erstellen, zu gucken, was sind die großen Fragen, was ist der Stand der Medikamentenentwicklung, wie sieht es bei den Impfstoffen aus, aber auch wirtschaftliche Folgen, gesellschaftliche Folgen, was hat das für Bedeutung für Kinder, für Schulen. Gerade auch diese Woche beispielsweise, warum stehen Schlachthöfe so im Fokus, was sind die Hintergründe jenseits von Corona dazu und dann eben diese Beiträge, Sie haben ihn gerade angesprochen, einmal so datenjournalistisch wirklich aufzubereiten, was sind die aktuellen Zahlen, was sind die Entwicklungen, was bedeuten sie, was ist die Reproduktionszahl eher, was bedeutet sie, warum schwankt sie gerade so? Damit die Menschen eben nicht nur die Fakten haben, sondern eben auch die Einordnung.
Jens Becker, viel Arbeit, viel Mühe, auch viel Wissen, das Sie sich aneignen mussten. Sie haben es ja gerade auch angedeutet. Wie groß ist denn die Nachfrage? Wie groß war auch in den letzten Wochen das Bedürfnis der Menschen, sich auf unserer Online-Seite, aber auch in den Social-Media-Kanälen, über die Audiothek eventuell, im Nachhinein dann, wenn es nicht live gehört werden konnte, zu informieren?
Man kann sehr genau sehen, parallel zum Anstieg der Corona-Fallzahlen in Deutschland stiegen auch die Zugriffe auf unsere Homepage. Das Informationsbedürfnis der Menschen, das war einfach enorm, das konnte man sofort sehen. Wir wissen, dass die Nutzer bei großen Nachrichtenlagen viel und gerne lesen. Da haben wir dann versucht, auf der Homepage viel Erklärendes in Textform anzubieten und das wurde auch sehr stark nachgefragt. Die Beiträge haben halt eine enorme Reichweite. Wir haben dazu noch einen täglichen Newsletter entwickelt, in dem wir die wichtigsten Beiträge aus Deutschlandfunk, Deutschlandfunk Kultur und Deutschlandfunk Nova nochmal versammeln. Und das hat auch der Newsletter hat eine stattliche Zahl an Abonnenten mittlerweile. Und das zeigt auch nochmal das Informationsbedürfnis der Menschen.
Mhm. Die Audiothek, wichtig, genau.
Die Audiothek hat auch sehr viel Aufmerksamkeit bekommen. Wir haben auch da natürlich das zentrale Thema Coronavirus ganz oben. Wir haben ja so Bereiche, die wir Themenbänder nennen und das ist sehr stark nachgefragt. Aber wir wissen eben auch, die Menschen sind auf der Suche nach Nicht-Corona-Themen und deswegen haben wir da nochmal eine etwas andere Strategie gefahren. Wir haben einen Bereich, der heißt Zeit zum Hören. Da haben wir lange und hörwertige Features und Reportagen versammelt. Den haben wir nochmal stark ausgebaut. Wir haben ein Themenband mit Hörspielen eingerichtet. Wir wissen durch Schul- und Kitaschließungen, die Kinder sind zu Hause und wir haben halt alle Angebote, die wir für Kinder haben, halt da auch nochmal versammelt, weil das Interesse an Corona-Themen, das ist enorm gestiegen. Aber gleichzeitig ist das Interesse an anderen Themen genauso groß geblieben wie vorher auch im gesamten Zeitraum.
Jens Becker, mit der Bitte um eine kurze Antwort, weil die nächste Hörerin wartet. Was bedeutet für Sie, für die Online-Redaktion, die Rückkehr zum Normalprogramm?
dass wir erstmal, also das eine ist, wir müssen weiter noch im Homeoffice bleiben, weil die Abstandsregeln nach wie vor gelten. Und Corona wird weiterhin natürlich eine sehr große Rolle spielen. Die Entwicklung ist unvorhersehbar. Wir müssen gucken, wie die Entwicklung ist, wie das Informationsbedürfnis der Menschen ist. Und daran werden wir uns orientieren.
Jens Becker war das, Redaktionsleiter online. Danke, Jens, für Ihre Erfahrungen. Vielleicht gehen wir zunächst mal auch, was die Höreranrufe, Mails betrifft, Frau Wenzin, noch mal ein Stück weiter. Wir haben es gerade gehört von Jens Becker. Auf der einen Seite ein großes Bedürfnis, sich über Corona zu informieren, aber auch Alternativen, lange Hörstrecken zum Beispiel in unserer Audiothek, in unserer App da auch zu hören. Und das spiegelt sich auch in der Reaktion der Hörerinnen und Hörer wieder, die sich gemeldet haben. Die schreiben, ich kann es nicht mehr hören, den ganzen Tag immer die gleichen Covid-19-Infos und Hygieneappelle. Einer hat es auf den Punkt gebracht, man kann es nicht ertragen, dass den ganzen Tag nur über Beatmungsgeräte gesprochen wird. Ist das eine Reaktion, die Sie auch aus den letzten Wochen kennen, dass manche gesagt haben, es war dann auch zu viel Corona, auch im Deutschlandfunk?
Ich komme mal von der anderen Seite. Ich kann das sehr gut nachvollziehen. Zugleich dominiert natürlich dieses Thema. Und Jens Becker hat es angedeutet, worauf wir aufpassen und vermehrt achten und dann auch wieder im alten, normalen Schema ab Montag den Platz haben. Das ist natürlich so, eine Krise hat ja immer auch Beifangsituationen. Und das merken wir gerade beim Thema Fleischindustrie, Flüchtlinge in Unterkünften beispielsweise. Das Virus macht keine Unterschiede, aber die Unterschiede, die davor längstens vorhanden waren, sind noch mal prägnanter zu sehen und darauf zu achten und das nicht wegkippen zu lassen. Ich glaube, das ist dominant. Und unsere Hörerin, die vorhin sagte, dass wir so ein bisschen anstrengend seien, hoffentlich ab Montag dann etwas weniger und dann wieder unterhaltsamer für sie, die erinnerte uns ja auch daran, dass so eine Sendungsstruktur auch eine Sicherheit vermittelt. Und das bekommen wir am Montag wieder in Gänze hin. Ansonsten muss man sagen, wenn Sie noch ganz kurz gestatten, ich bin ja die Vertreterin auch der Politik hier, das Virus ist auch eine Zumutung für die Demokratie, würde ich mal sagen. Denn die ganzen Institutionen, ob in Länder, im Bund, müssen sich jetzt nochmal, glaube ich, richtig wenden und frisch aufstellen. Und all diese Auflagen, die durch die Schutz- und Gesundheitsmaßnahmen da sind, nochmal neu überdenken, damit das strukturell auch vernünftig geht und wir Demokratie wieder, sagen wir mal, in extenso vor der Brust haben.
Am Telefon ist nun Doris Stuckmeier-Schubert aus Frankfurt. Frau Stuckmeier-Schubert, guten Morgen.
Ja, guten Morgen. Dore, D-O-R-E.
Oh, Entschuldigung, Dore. Ja. Gottes Willen.
So. Also aus Frankfurt und ich wollte mich bedanken. Ich wollte aber vor allen Dingen das Gegenstück zu Frau Hell am Anfang Ihnen bieten und sagen, ich fand das ganz großartig, wie Sie das organisiert haben, das Programm so umzustellen, dass auch Sie als Journalisten, ich bin selber Journalistin gewesen, dass Sie damit unter diesen Einschränkungen gut umgehen konnten, auch für sich selbst. Und das sehen wir ja nicht. Wir hören es dann nur immer so aus bestimmten Bemerkungen oder wenn Sie sich untereinander begrüßen. Und ich habe mich ruckzuck umstellen können. Ein bisschen flexibel muss man halt auch sein in solchen Zeiten. Und habe mich dann immer gefreut, wenn ich im Rahmen dieses neuen Schemas plötzlich die alte Sendung wiedererkannt habe und gesagt habe, da an der Stelle sind sie jetzt. Und das hat auch Spaß gemacht und ich fand es sehr angemessen dieser Zeit. Und ich wollte als jemand, der musikbegeistert ist, auch noch sagen, ich fand es auch sehr schön, dass mal die moderne Musik so intensiver zum Zuge kam. Ich liebe die Klassiker, aber dieser schwierigen Zeit ist auch diese moderne Musik hoch angemessen. Also dem ganzen Team auch mal einen ganz, ganz herzlichen Dank für das, was Sie in der Zeit gestemmt haben.
Geben wir gerne weiter, ist wahrscheinlich an vielen Stellen auch im Haus angekommen. Danke, Frau Stuckmeier-Schubert. Und das zeigt natürlich auch, dass der musikalische Geschmack durchaus unserer Hörerinnen und Hörer unterschiedlich ist. Wir gehen direkt weiter zu Thoralf Winkler aus Schönebeck. Herr Winkler, guten Morgen.
Ja, guten Morgen. Ich möchte gleich mal das anknüpfen, was ich glaube, Frau Wenzin war es, sagte, diese Struktur, die man im Programm drin hat, die man auch als Hörer erwartet. Also ich habe, als das Corona-Programm begann, auch mit Freude zur Kenntnis genommen, dass Ihnen gesagt wurde, viele Programminhalte werden Sie auch wiederfinden. Das war dann auch so. Ich habe bloß bei mir selbst gemerkt, dass mich doch recht stark verunsichert hat, dass man zu den Programmen, vor allem am Abend, zu den Kultursendungen nichts nachlesen konnte. Also Sie hatten dann 19.15 den Termin im Programm im Internet drin, aber alles andere war dann eher zufällig. Und ich vermute mal, da mussten sie erstmal ein bisschen was ruckeln, bis das dann wieder aufgenommen wurde. Also das wäre vielleicht ein Hinweis auch für kommende ähnliche Situationen, dass man als Hörer auch was nachlesen können. Die Beiträge waren alle vorhanden. Sie hatten die Texte auch veröffentlicht und der Stammhörer wusste natürlich, wo er vielleicht noch suchen kann, aber es tauchte eben nicht in der Programmliste auf.
Herr Winkler, unser Online-Chef ist jetzt leider nicht mehr mit dabei, aber er hat ja so ein Stück deutlich gemacht, was das bedeutet, in Corona-Zeiten eigentlich gewohnt im Großraumbüro zu arbeiten, was das mit sich bringt. Herr Giert, wollen Sie kurz darauf antworten?
Ja, ich finde, Sie sprechen natürlich einen wichtigen Punkt an. Das betrifft die Online-Abbildung, das betrifft vielleicht überhaupt die Frage, wie haben wir kommuniziert über die Veränderungen, die in unserem Programm stattgefunden haben. Das musste am Anfang auch in gewisser Weise mit improvisiert werden. Wir haben uns bemüht, das über die Moderationen deutlich zu machen, auf der Homepage zu veröffentlichen, mit Pressemitteilungen, die dann für eine Multiplikation gesorgt haben. Aber im Nachgang wird man sicherlich auch noch mal drüber sprechen, wie können wir in einer solchen Situation noch besser dafür sorgen, dass Hörerinnen und Hörer sich zurechtfinden. Der Hörerservice hat eine klasse Arbeit geleistet bei uns im Haus. Viele, viele Anfragen sind dort eingegangen und die sind auch beantwortet worden mit ganz vielen Hinweisen. Aber hier ist es sicher so, dass wir auch Ihnen, den Hörerinnen und Hörern, ja, was abverlangt haben am Anfang, einfach sich da auch reinzuhören und sich wiederzufinden. Wir haben gemerkt, dass die kritischen Anmerkungen dazu nach einer gewissen Zeit zurückgegangen sind. Das hat uns gezeigt, okay, dieses neue Programm ist jetzt auch angekommen. Aber das ist ein Punkt, den wir uns auch kritisch vornehmen und überlegen, wo können wir da noch besser werden, weil wir ja diese Bindung, die wir zu Ihnen haben, und das macht ja einen Großteil der Freude unserer Arbeit auch aus, auch gerne behalten möchten.
Herr Winkler, herzlichen Dank für Ihre Einschätzung. Frau Wenzin, vielleicht noch ein Hinweis, eine Mail, die gekommen ist, auch schon in den letzten Tagen, wo ein Hörer geschrieben hat, ich möchte Ihnen ein Lob aussprechen. Sie vertreten bezüglich der Corona-Krise ebenfalls eher eine Richtung, mit der ich nicht wirklich konform gehe, aber Sie tun es ohne Anklage und ohne Effekthascherei. Die Frage, die dahinter steckt, haben wir da eine bestimmte Meinung, eine bestimmte Richtung auch in der Corona-Berichterstattung als Deutschlandfunk vertreten? Mit Blick auf die Sicht der Virologen, des Robert-Koch-Instituts, aber natürlich auch der politisch Agierenden, die bestimmte Entscheidungen, Grundrechte, Einschränkungen auch getroffen haben?
Ich denke schon, und das Wort, also wir sind hier zusammen, um sowohl als auch entgegenzunehmen. Die Anmerkungen, die Kritik, aber auch die Beobachtungen, auch das Lob, das wir weitergeben an unsere Kolleginnen und Kollegen, für die wir hier sitzen. Und wenn wir nüchtern angekommen sind und, sagen wir mal, zurückhaltend und ohne leidenschaftliches Temperament in die eine energisch wie andere hysterische Richtung, ich glaube, dann haben wir unseren Job gemacht und dafür sind wir da. Wir haben ja eine riesen Situation einer Unsicherheit. Wir haben zugleich den Wunsch, auch von Politik gemeinwohlorientiert, doch angemessene und verhältnismäßige Lösungen zu finden. Die reiben sich aber an einer Situation, die man überhaupt noch nicht ermessen kann. Man kann auch die Folgen dessen, was wir gerade anschieben, nicht ermessen. Und wenn uns trotz allem bei dieser Unsicherheit, die wir ja auch in einer ganz anderen politischen Diskurssituation groß geworden sind, bei all dieser Unsicherheit gelingt, weiterhin nüchtern und wissend und stark und orientierend Informationen zu liefern und Dienst zu leisten, dann ist es gut. Und dann bitte brauchen wir dieses Echo auch, um daran zu lernen und daran auch zu wachsen.
Herr Giert. Ich glaube, dass wir auch die Vielstimmigkeit abgebildet haben, gerade was Corona angeht, den wissenschaftlichen Stand. Nehmen Sie die Vormittagsstrecke, die unsere Wissenschaftsredaktion ja maßgeblich bestritten hat mit den Kolleginnen und Kollegen von Forschung aktuell, von aus Kultur- und Sozialwissenschaften, mit den Journalen. Wenn Sie sich mal anschauen, was dort für Themen gelaufen sind in den letzten Wochen, ich habe mir das mal auflisten lassen, das sind viele Seiten, da sehen Sie, aus wie vielen Blickwinkeln Corona betrachtet worden ist wissenschaftlich. Und ich glaube, damit der Versuch gemacht worden ist, den Hörerinnen und Hörern ein Rüstzeug an die Hand zu geben, selbst Position beziehen zu können. Also ich glaube, da haben wir nicht Positionen gesetzt, sondern wir haben Analyse, Hintergrund berichtet, auch über eine Wissenschaft, die natürlich in diesen Fragen ja selbst unterwegs ist und auf dem Weg und gar nicht die eine Antwort gibt.
Mhm. Frau Wenzin, da passt vielleicht dazu eine Hörerin aus Bonn, die sich mit einer Idee an uns gewandt hat, an unser Telefonteam, die sagt, vielleicht sollte man jeden Tag zu einem festgelegten Sendezeit Kurzinformationen zum Thema Corona geben. Gibt solche Überlegungen oder wird Corona natürlich auch im Laufe eines Sendetages und einer Sendenacht immer wieder eine Rolle spielen?
Das wäre so die Idee eines Corona-Tickers. Da müssen wir mit Jens Becker in tiefe Verhandlungen gehen. Das will ich gerne tun für uns alle. Und was mir nochmal wichtig ist, weil man natürlich an sich selber als Person, wir sind ja auch Menschen, merkt, wie sagen wir mal, auch man unsicher und strapaziert und so ein bisschen fiebrig man im Moment ist. Wir wollen in einer Idee nächste Woche aufwärts mit unserem Reporterpool Corona nach vorne weiterentwickeln, und zwar mit dem Blick über den Tellerrand. Wie sieht die Situation in Afrika aus? Wie erleben Menschen dort ihren Alltag? Was kostet dort eine Mund-Nasen-Schutzmaske? Was ist mit dem Studio in Nairobi und in Neu-Delhi, die möglicherweise, weil es so unwegbar ist, evakuiert werden. Also, das wäre mein ganz großer Wunsch, dass wir unter dem Rubrum Corona uns an der Stelle ein bisschen orientieren, damit wir einen weiteren Blick wieder und weiter haben werden.
Angelika Stolz begrüße ich nun in Berlin. Frau Stolz, guten Morgen.
Guten Morgen.
Wie fällt Ihre Bilanz aus?
Ach, die fällt eigentlich vielseitig aus, je länger ich jetzt zuhöre. Aber vor einer halben Stunde, aber auch die ganzen letzten 8 Wochen ist mir persönlich sehr aufgestoßen. Ich bin aber auch nicht jemand, der ständig ins Internet rennt und sucht, wo ist denn meine Sendung geblieben. Also ich habe sehr Tag für Tag vermisst. Und ich habe jetzt gerade erst gehört bei den Menschen, mit denen die gerade vorher gesprochen haben, dass aus Kultur- und Sozialwissenschaften offenbar auf dem Vormittag gelandet ist, statt am Donnerstagabend. Also ich habe mich da, also gerade auch was das Religiöse betrifft, habe ich mich sehr allein gelassen gefühlt, dass ich überhaupt nicht wusste. Also ich habe auch nicht den ganzen Nachmittag Zeit, Radio zu hören. Wann kommt denn jetzt mal wieder ein Beitrag, der mich interessiert? Also das war mir, ich habe nichts gesehen oder gehört, wo ich darauf hingewiesen wurde, wenn sie um 9.30 Uhr nicht Tag für Tag hören, dann schalten Sie bitte um 16.30 Uhr ein. Also das wäre mir eine große Hilfe gewesen, denn ich sitze nicht den ganzen Nachmittag am Radio, um mal einen Beitrag aufzuschnappen, der mich interessiert.
Frau Stolz, damit sind Sie nicht alleine. Wir haben auch dazu, Herr Giert, Mails bekommen, die gesagt haben, wir vermissen Tag für Tag eine Sendung, die anscheinend sehr gewollt und auch sehr gewünscht ist. Und auf der anderen Seite, wir haben es dann auch im Programm nicht wiedergefunden. Also davon scheint es ja auch Hörerinnen und Hörern gegeben zu haben.
Genau, da sind wir beim Stichwort Kommunikation, was wir vorhin schon erörtert haben. Da gab es bestimmt Defizite. Gerade bei Tag für Tag haben wir sehr viele Hörerinnen und Hörer Rückmeldungen bekommen. Nicht verwunderlich, das ist eine im deutschen Sprachraum einzigartige Sendung, die werktäglich sich mit diesen Themen beschäftigt. Sie sind tatsächlich im Kulturnachmittag dann aufgetaucht, auch in größeren Einheiten. Aber es war nicht immer ganz leicht, das von Anfang an zu finden. Und wenn man tatsächlich den Weg nicht ins Internet gesucht hat oder nachgefragt hat bei uns, dann hat man möglicherweise ein bisschen gebraucht, bis das aufzufinden war. Also da ganz klar, da war ein gewisses Defizit. Das würden wir beim nächsten Mal auch anders und besser machen.
Europa heute ist ja, wir haben es schon drüber gesprochen, Frau Wenzin, immer wieder angesprochen worden, wird auch weiterhin von unseren Hörerinnen und Hörern genannt. Das heißt, ab Montag Europa heute wieder zur gewohnten Sendezeit auch. Aber Sie haben auch gesagt, das Thema Europa, internationale Themen, werden natürlich in den kommenden Wochen noch einmal nicht nur verstärkt, sondern werden noch einmal auch besonders deutlich auch in den Blick genommen.
Aber ja, Europa heute hier, wo wir jetzt sind, an dem angestammten Platz. Dann noch mal ganz kurz einen Blick, apropos Europa und weltweit. Die Arbeitsweise unserer Kolleginnen und Kollegen draußen, ob nun in den Inlandskorrespondentenbüros oder in den Auslandskorrespondentenbüros, hat ja auch eine verschärfte Arbeitsweise gerade zu vergegenwärtigen. Die Kolleginnen und Kollegen müssen manchmal auch auf Quellen zurückgreifen und haben einen beschränkteren Wahrnehmungsmodus. Sie Lebenswirklichkeit wahrzunehmen und zu sehen. Und das beschäftigt uns sehr und das wird garantiert hier auch großes Thema sein und werden und bleiben. Und da brauchen wir auch dann von außen wieder die Beobachtung, die Anmerkung und auch die Anregung, was wir noch besser machen können.
Frau Stolz, erstmal herzlichen Dank für Ihren Anruf. Geschrieben haben Marina und Ralf Mechler. Frau Wenzin, vielleicht zunächst mal die Frage an Sie. Bei Ihnen oder die Anmerkung und wie Sie darauf antworten mögen, bei Ihnen kamen Kritiker der Maßnahmen während der Pandemie überhaupt nicht zu Wort. Damit meinen wir Virologen, Epidemiologen, Wissenschaftler und Ärzte und wir meinen damit keine Verschwörungstheoretiker. Also nochmal die Frage in der Corona-Berichterstattung, sind die Kritiker all dieser Maßnahmen zu Wort gekommen, zu wenig zu Wort gekommen, selbstkritisch an Sie gefragt?
Ich glaube, wir haben zwei Phasen gehabt und wir haben bis Ostern, würde ich mal sagen, auch schon ein bisschen Erstaunen und einen mächtig gewaltigen Versuch, mit Unsicherheiten auch umzugehen. Seither aber, und das meine ich jetzt auch als Aufgabe für die Zukunft, geht es darum, die Vielfalt, die Matthias Gitt erwähnt hat, beizubehalten, die Konsequenzen so gewissenhaft wie möglich zu entdecken und zu entwerfen und genau hinzusehen. Gerade was zum Beispiel Verschwörungslegenden und oder Demonstrationen jetzt thematisiert anbelangt. Es sind keine Verschwörungstheoretiker unterwegs. Es sind Leute unterwegs, die aufgrund von Corona anerkennen, dass es eine Pandemie ist, unsicher sind, ob der Maßnahmen, die ergriffen wurden. Es sind Menschen, die eben genau diese Situation instrumentalisieren und für ihre Mühlen meinen, nutzen zu müssen und das genau zu betrachten und da auch dran zu bleiben. Das ist unser Job.
Herr Giert. Ich höre die Kritik immer wieder. Ich glaube, wenn man sich das Gesamtprogramm anschaut, ist sie nicht zutreffend, weil wir dort sehr, sehr viele Stimmen sehr unterschiedlicher Art versammelt haben. Das heißt nicht, dass in einer Sendung oder in einer Sendestrecke vielleicht mal nicht gegen eine Meinung sofort die andere gestellt worden ist. Wir haben beispielsweise auch, was die Virologen angeht, anders als andere Sender, jetzt keinen in Anführungszeichen Hausvirologen gehabt, sondern wir haben unterschiedliche Virologen hier gehört im Programm und damit versucht, Vielfalt abzubilden.
Frau Wenzin, Sie haben nur bis 11 Uhr Zeit, deswegen vielleicht eine Frage des Hörers Thomas Wüst noch mit der Bitte um eine kurze Antwort. Er sagt nämlich, wir sind und der Deutschlandfunk kehrt zu früh ins Normalprogramm zurück. Das sei ein falsches Signal angesichts einer globalen Pandemie, in der wir alle stecken und weiter stecken werden.
Diese Unsicherheit teile ich. Ich bin mir aber sicher, dass wir, glaube ich, mit dem, was wir vorhaben, nämlich auf der Vorderbühne das normale Programm und auf der Hinterbühne, um dieses normale Programm haben zu können, die Sicherheit und den Schutz, unser Ding gut machen werden.
Birgit Wenzin, die Chefredakteurin des Deutschlandfunks, erstmal herzlichen Dank für Ihre Einschätzung. Wir werden weiterreden, auch nach den Nachrichten um 11 Uhr. Corona und der Deutschlandfunk, die Rückkehr zum Normalprogramm. Ihre Meinung, Ihre Bilanz ist gefragt. 00800 4464 4464, die kostenfreie Telefonnummer. Oder Sie schreiben uns wie gewohnt an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Dritte Stunde der Sendung der Vormittag im Deutschlandfunk mit Michael Röhl am Mikrofon. Und wir reden bis 11:30 über Corona und den Deutschlandfunk, die Rückkehr zum Normalprogramm. Ihre Erfahrungen sind gefragt. Weiterhin 00800 4464 4464, die kostenfreie Telefonnummer. Oder Sie schreiben eine Mail an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Meine Gäste weiterhin mit dabei ist Matthias Giert, der Hauptabteilungsleiter Kultur im Deutschlandfunk und neu hinzugekommen meine Kollegin Sandra Schulz, Redakteurin Aktuelles. Sie kennen sie aus vielen Informationen am Morgen- oder Mittagssendungen. Sandra Schulz, erstmal guten Morgen, Frau Schulz.
Hallo, schönen guten Morgen, grüß Sie.
Frau Schulz, man hört an der Telefonleitung, dass Sie im Homeoffice sind. Wir haben schon viel gesprochen, auch darüber, wie sich Arbeiten auch verändert hat. Nun leben natürlich gerade aktuelle Sendungen davon, dass man kurzfristig plant, dass kurzfristig etwas umgesetzt wird. Wie war das Arbeiten für Sie in diesen Corona-Zeiten?
Also es gibt einen Unterschied, der ist besonders augenfällig, nämlich dass es bei uns auf unserer, wie wir sagen, Newsfläche, also dem Ort, an dem unsere aktuellen Informationssendungen geplant werden, gestrickt werden, wie wir sagen würden, was sonst so der Hauptumschlagplatz ist für Informationen, für Diskussionen, für Kritik, für Brainstorming, wie auch unsere Redaktion. Das sind im Moment Orte, an denen relative Ruhe herrscht, um das vorsichtig zu sagen. Man könnte auch sagen, da ist jetzt im Moment nicht viel los. Wir arbeiten so viel wie möglich zu Hause, also alle längerfristigen Vorbereitungen, Recherchen, Lektüre arbeiten, das machen wir alles im Moment von zu Hause. Und dadurch fällt natürlich ganz viel kollegialer Austausch weg, was wir dann teilweise verlagern auf WhatsApp. Wir mailen teilweise hin und her wie die Verrückten, was wir sonst, weil wir ja ohnehin viel vor Bildschirmen sitzen, natürlich versuchen, so beschränkt wie möglich zu machen. Das ist ein großer Unterschied. Und ein großes Thema sicherlich für alle Journalistinnen und Journalisten, dass wir, also zumindest erstmalig in dem Zeitraum, den ich überblicke, über ein Thema von morgens bis abends berichten, in dem wir selbst ja auch oder von dem wir selbst auch betroffen sind. Also diese Corona-Krise, in der sind wir selbst alle Betroffene. Wir sind, wenn es jetzt um dieses Ringen, dieses Abwägen von Interessen geht, wir sind letzten Endes selbst auch alle Partei. Und das ist für uns Journalisten natürlich auch eine ausgesprochene Anforderung an unsere Professionalität. Wenn wir berichten sonst über den Krieg in Syrien, da sind wir in der Lage, dass wir es als Beobachter ohne eigene Interessen beobachten können. Das ist jetzt in dieser Krise natürlich ganz anders.
Herr Giertz, Sie haben das eben ja auch schon angesprochen, dass uns diese Pandemie natürlich alle selber betrifft, jeden einzelnen Menschen, ob Hörerin, Hörer oder dann zum Beispiel auch Journalist. Wie schwer ist es da, die journalistische Distanz auch zu wahren, auch vielleicht die Objektivität zu wahren?
Das ist eine tägliche Aufgabe und das ist schwierig. Das erfordert tatsächlich eine hohe Professionalität, immer zu unterscheiden. Ist das gerade mein inneres subjektives Gefühl, mein inneres subjektives Empfinden, mein eigenes Halbwissen möglicherweise auch, das ich irgendwo herbeziehe? Wie objektiviere ich das? Wie schaffe ich es auch in unseren Diskussionen? Wir haben jeden Morgen um 9.30 Uhr ja eine große Schaltkonferenz, die wir in diesen Zeiten auch als Videokonferenz miteinander durchführen. Da hat man das auch gemerkt. Da haben sie auf einmal sehr viele, und das meine ich gar nicht kritisch negativ, sondern haben sie sehr viele Spezialisten in Sachen Corona, weil jeder auch geprägt ist durch den medialen Austausch und das, was er liest. Und sich dann aber darauf zu konzentrieren, was sind wissenschaftliche Faktenerhebungen? Da waren natürlich die Kollegen und Kolleginnen der Forschung sehr stark die Ansprechpartner. Wie kann man das richtig einordnen? Das war und ist eine absolute Aufgabe, die auch in der nächsten Zeit bleiben wird.
Frau Schulz, nun sind Sie und Ihre Kolleginnen und Kollegen ja dafür bekannt, Informationen am Morgen, dass Sie lange Sendestrecken auch moderieren. Das war für den einen oder anderen, der plötzlich dann vor der Herausforderung stand, 3 Stunden am Stück auch tatsächlich als Moderator, Moderatorin tätig zu sein. Das war nicht ganz einfach. Wie haben Sie dieses Sonderprogramm erlebt, was Ihr persönliches Arbeiten betrifft?
Ich habe die Schilderungen der Kolleginnen und Kollegen vorhin schon mithören können. Da sind viele Eindrücke, die ich teile. Also wir haben jetzt längere Sendestrecken. Wir haben viel mehr kollegialen Austausch. Wir haben beim Deutschlandfunk ja ein Prinzip, nachdem viele Redaktionen arbeiten, dass wir auch so als unser Markenzeichen sehen, so als unsere publizistische Identität. Und das ist das Prinzip, dass der Moderator oder die Moderatorin, die Hörer hören als Präsentator im Moderationsstudio am Mikrofon, das ist bei uns in aller Regel auch der oder die Redakteurin, die eben inhaltlich die Sendung gestaltet und verantwortet. Und von dem Prinzip mussten wir jetzt streckenweise eben diesen langen Sendestrecken geschuldet abweichen. Also wir haben dann teilweise sozusagen Sendung, Programm präsentiert, das aber nicht sozusagen unserer eigenen Redaktion, unseren eigenen Überlegungen entsprungen war, sondern das andere Kollegen für uns vorbereitet haben. Umgekehrt haben auch wir aus unserer Redaktion für andere Sendungen, für andere Moderatoren vorbereitet. Also das ist für uns alle eine sehr, sehr ungewohnte Rolle. Und ja, uns ist das auch sozusagen, da geht es um einen Markenkern, um unsere publizistische Identität.
Und zu diesem Markenkern wird der Deutschlandfunk und werden die im Deutschlandfunk arbeiten, spätestens am Montag dann auch zurückkehren. Jürgen Stüben ist nun am Telefon, ruft aus Potsdam an. Herr Stüben, guten Morgen erstmal.
Guten Morgen.
Was ist Ihnen aufgefallen?
Ja, also abgesehen davon, was ja schon gesagt wurde, dass also die Berichterstattung zu Corona recht großen, manchmal zu großen Raum einnimmt, ist mir aufgefallen, das betrifft aber nicht nur die Sendung im Deutschlandfunk, sondern das ist ein allgemeiner Aspekt der Berichterstattung zu Corona, dass also extrem viel Begriffe neu verwendet werden, wie zum Beispiel Lockdown, Shutdown, Social Distancing, Homeschooling, Homeoffice. Und ich bin der Meinung, dass das auch mit deutschen Begriffen gehen würde. Und ich denke, dass manche dieser Begriffe, wie zum Beispiel Shutdown, Lockdown, eigentlich ziemlich unscharfe Begriffe sind, denn soweit ich das mal verstanden habe, ist Shutdown ein Begriff, der so im Amerikanischen in Zusammenhang mit dieser Haushaltssperre aufgetreten ist. Und jetzt kommt dieser Begriff plötzlich im Kontext von dieser Corona-Berichterstattung raus, wird dann, wie ich finde, fast gleich also synonym mit Lockdown, Lockout benutzt. Und ich glaube nicht, dass die Menschen, also ich jedenfalls gehöre dazu, die Unterschiede zwischen diesen einzelnen Begriffen sehen.
Ja. Aber das ist ein guter Hinweis, Herr Stüben, ob da auch die, die Radio, Fernsehen machen, da vielleicht zu unreflektiert diese Begriffe einfach übernehmen. Herr Giert, vielleicht die Frage an Sie, wie schätzen Sie es ein?
Ja, da sprechen Sie ein Thema an, Herr Stüben, das diskutieren wir natürlich auch immer wieder. Wie gehen wir mit Begriffen um? Wie gehen wir mit Anglizismen um, mit Übernahme von Begriffen? Das ist eine schwierige Abwägungsfrage, wie man zwischen einer Allgemeinverständlichkeit, einer Verständigung auf Begriffe, die Debatten prägen, dann abweicht davon, eigene Begriffe möglicherweise klarere kreiert, die dann von anderen wieder nicht verstanden werden. Ich will Ihnen rückmelden, dass wir das nicht völlig unreflektiert tun, sondern dass wir selbstverständlich darüber nachdenken, dass wir gerade von vielen Hörerinnen und Hörern immer wieder auf diese Themen auch als Deutschlandfunk hingewiesen werden und dass wir dann in Einzelfällen abwägen und auch Entscheidungen treffen, die dann auch für weitgehende, also die in vielen Sendungen dann oder in allen Sendungen angewandt werden. Denn was wir natürlich nicht wollen, ist, dass unterschiedliche Begriffe für ein und dasselbe dann noch dazu in verschiedenen Sendungen gewählt werden. Hier findet ein Reflexionsprozess auf jeden Fall statt.
Sandra Schulz, ganz konkret auch in der Redaktion, die für die aktuellen Informationen zuständig ist, wird darüber nachgedacht, diese Begriffe nicht einfach unreflektiert zu benutzen?
Also unreflektiertes Benutzen von Begriffen ist ja ohnehin nicht das, was wir standardmäßig machen. Im Gegenteil, also gerade auch Ringen um Formulierungen, um Sprache, das ist natürlich ein ganz wichtiger Teil unserer Arbeit. Ich erinnere mich konkret tatsächlich auch an eine Hörerzuschrift, die bei uns in der Redaktion auch nochmal für erhöhte Sensibilität gesorgt hat, die uns darauf hingewiesen hat, dass Lockdown tatsächlich eine echte Ausgangssperre ist, in Klammern dazu gesagt, die wir hier in Deutschland ja gar nicht hatten. Also das ist auch schon vor Corona natürlich ein wichtiges und großes Thema für uns, auch diese Abwägung, die genervten Hörerrückmeldungen über zu viel Anglizismen, die kannten wir ehrlicherweise eben auch schon vor Corona. Das ist ein Dauerthema für uns, ja.
Herr Stüben, herzlichen Dank für diesen Eindruck, diese Einschätzung. Max Koss ist am Telefon, ruft aus Berlin an. Herr Koss, grüße Sie.
Guten Tag.
Hallo. Sagen Sie uns Ihre Meinung, gerne.
Ja, ist weniger eine Meinung als eine Nachfrage. Und zwar geht es mir um die Denkfabrik und die Frage, inwiefern jetzt Ressourcen quasi von der Denkfabrik weg geleitet wurden und ob das aufgeholt werden soll, ob sozusagen die Arbeit am Thema dekolonisiert euch verlängert werden soll. Ich finde, das ist ein sehr wichtiges Thema und ist jetzt vielleicht ein bisschen in den Hintergrund getreten. Und mich würde interessieren, was da die Überlegungen sind. Genau. Dankeschön.
Herr Giert,
Ja, wir greifen natürlich die Denkfabrik wieder auf. Sie ist auch nicht etwa abgeschaltet gewesen, aber Sie haben völlig recht. Das ist durch die Corona-Sondersituation etwas in den Hintergrund geraten. Gleichwohl waren zu unserem Thema Dekolonisiert euch auch jetzt Themen im Programm. Wir mussten natürlich überdenken. Wir hatten Planungen und haben Planungen für ja auch Publikumsveranstaltungen zu diesen Themen. Das müssen wir im Lichte der Möglichkeiten uns jetzt nochmal vornehmen. Aber das klare Signal, dieses Thema ist nicht etwa weg, sondern wir werden das jetzt wieder aufgreifen, denn es gehört zum Deutschlandfunk dazu und ist uns auch ein ganz wichtiges Anliegen, die Denkfabrik fortzusetzen.
Herr Koss, reicht das als Antwort? Würden Sie gerne nochmal nachfragen oder passt es so?
Ja.
Also Ihnen ist das Thema wichtig, höre ich raus.
Bitte? Das Ihnen ist mir sehr wichtig tatsächlich.
Okay.
Deswegen auch die Frage, ob das vielleicht ein bisschen verlängert werden könnte, da jetzt wirklich 2-3 Monate auch verloren gegangen sind.
Die Anregung nehmen wir auf jeden Fall mit, geben sie weiter, unter anderem auch an den Intendanten und versuchen dann entsprechend da mal drauf hinzuwirken. Herzlichen Dank, Herr Koss, dafür. Und wir gehen einen Schritt weiter. Sandra Schulz, vielleicht auch eine Frage an Sie. Eine Hörermeinung kommt und sagt, man hätte auch mal betroffene Menschen erzählen lassen können. Wir schauen uns das noch ein bisschen breiter auch für das Gesamtprogramm an. Aber im aktuellen Programm, für das Sie heute Morgen ja auch hier stehen, sind betroffene Menschen zu Wort gekommen, im ausreichenden Maß zu Wort gekommen aus Ihrer Sicht?
Das ist jetzt die Frage, wie man betroffene Menschen definiert. Ich würde sagen, also in dieser weitreichenden Krise ist ja quasi mehr oder weniger jeder betroffen. Wenn man jetzt schaut auf die Betroffenheit insofern, dass man sagt, wer ist jetzt in besonderer Verantwortung, um diese Krise jetzt zu lösen, da fällt mir spontan ein fand ich sehr interessantes Podcast-Projekt unserer Kolleginnen und Kollegen vom Deutschlandfunk Kultur, das teilweise auch in unserem Programm lief, Alltag einer Pandemie. Das fand ich einen ganz herausragenden und einen ganz spannenden Ansatz. Wenn die Kritik darauf abzielt, dass zu wenig zu hören war von Menschen, die tatsächlich an der Lungenkrankheit Covid-19 erkrankt sind. Den Schuh würde ich mir anziehen oder mir ist da jetzt zumindest tatsächlich auch kein konkretes Interview erinnerlich. Es geht sicherlich sehr viel abstrakt um die Situation in Krankenhäusern, wie die Situation zu managen und eben auch diese schwierigen Probleme zu lösen sind. Aber das ist sicherlich eine wichtige Anmerkung.
Ja, Herr Giert, vielleicht noch ergänzend, sind die betroffenen Stimmen auch bei uns zu Wort gekommen im Deutschlandfunk aus Ihrer Sicht?
Ich glaube schon. Nehmen Sie beispielsweise den täglichen Anruf an der Uniklinik Köln, den wir im Programm hatten, immer um 8:50, der Anruf bei Professor Fettgenheuer bzw. Kolleginnen und Kollegen von ihm, wo wir ganz konkret nachgefragt haben, was beschäftigt Sie gerade, wie sieht die Situation vor Ort aus, was für Maßnahmen ergreifen Sie, das waren Versuche, neben dem Podcast, den Sandra Schulz gerade erwähnt hat, aber auch die Themensetzung in der Vormittagsstrecke, die wirtschaftlichen Konsequenzen, die Folgen für Seniorinnen und Senioren, die Situation in Pflegeheimen, in Familien, die Interviews mit Schulleitern, mit Lehrerinnen. Also eigentlich breit der Versuch, sowohl objektive Informationen zu liefern, aber auch immer wieder subjektive Erfahrungen, Sichtweisen mit einzupflegen, um ein Gesamtbild entstehen zu lassen. Der Versuch war da.
Herr Giert, Sie haben gerade die Uniklinik angesprochen. Da passt vielleicht eine Mail auch der letzten Tage, wo eine Hörerin gesagt hat, da ist viel über wirtschaftliche Folgen, Schulausfall etc. gesprochen worden. Gravierender zu sein scheint aber der tatsächliche Tod von Menschen, das konkrete Leid auch des betroffenen Umfeldes. Auch da nochmal selbstkritisch nachgefragt, hat das bei Platz gefunden im Sonderprogramm, Platz gefunden in der Berichterstattung des Deutschlandfunks?
Auch da würde ich sagen, ja, auch mit diesem Thema haben wir uns immer wieder auseinandergesetzt. Mir ist ein sehr eindrückliches Interview mit Margot Käßmann in Erinnerung, das wir im Programm hatten, wo sie und wir, ich glaube, es war in einer Informationsschiene am Morgen über den Tod, das Sterben nachgedacht haben. Das Thema hat in den Beiträgen aus Religion und Gesellschaft mit stattgefunden, in den Kulturfragen. Wir haben versucht, diese Themen nicht nur nicht auszublenden, sondern dorthin einen wichtigen Blick zu nehmen. Denn das ist ja eine Erfahrung, die diese Tage einfach mitprägt. Wobei die Gesprächspartner uns dann oft deutlich gemacht haben, das ist ja nicht erst eine Erfahrung dieser Tage, sondern wir erleben hier, dass Tod und Sterben, was doch ein Tabubereich angeht, das hinausgedrängt worden ist, natürlich jetzt nochmal sehr deutlich uns durch diese Pandemie vor Augen geführt worden ist. Wir haben auch weiterführende Themen behandelt. Ich erinnere mich an eine Sendung im Vormittag, die sich mit dem Thema Patientenverfügung auseinandergesetzt hat, also in der Weiterung. Auch da haben wir uns bemüht, dieses mit ins Programm zu heben.
Also das wäre mein Eindruck auch. Der logische Ort für solche Schilderungen, das sind bei uns im Programm ja die Reportagen, wo wirklich Reporter, Reporterinnen die Möglichkeit haben, nah dran zu sein an den Menschen, an Akteuren, auch an Gefühlen tatsächlich. Da haben auch unsere Korrespondentinnen und Korrespondenten im Moment durch Corona bedingt sicherlich mit höheren Hürden zu kämpfen, als das in ihrem Alltagsgeschäft ist. Der Fall ist aber, ich erinnere da auch sehr präzise, sehr emotionale, sehr berührende Schilderungen aus solchen Reportagen. Ich würde auch sagen, das ist abgebildet worden.
Am Telefon aus Berlin anrufend ist nun Manfred Kwiatkowski. Guten Morgen, grüße Sie.
Guten Morgen.
Was hätten Sie sich gewünscht? Was ist gut gelaufen in den letzten 8 Wochen aus Ihrer Sicht?
Ja, ich bin auch ein begeisterter Hörer Ihres Senders und muss sagen, dass Sie einiges Kritisches auch gesagt haben, aber ich hätte mir gewünscht, dass Sie eben mehr die Politiker auch hinterfragt hätten, wie sie ihre Entscheidung letzten Endes begründen. Ich habe, wenn wir uns die wirtschaftliche Lage betrachten, im Verhältnis auch zu den, was die Auswirkungen dieser Lockdown hat, muss man sich fragen.
Herr Kwiatkowski, ja. Ich glaube, es ist angekommen, was Sie sagen möchten und wo auch Ihr kritischer Punkt ist. Insofern herzlichen Dank. Wenn Sie einverstanden sind, gebe ich das direkt mal weiter auch an Sandra Schulz. Frau Schulz, stärkeres kritisches Nachfragen, gerade wenn es darum geht, dass natürlich doch auf sehr massive Weise auch in die Grundrechte von Bundesbürgerinnen und Bundesbürgern eingegriffen wurde. Ist da was dran oder würden Sie sagen, darum bemühen wir uns eigentlich täglich?
Ich würde sagen, wir bemühen uns darum täglich, das würde ich sogar auch als Markenkern des Deutschlandfunks bezeichnen, die kontroversen Interviews, die wir in unserer Frühstrecke haben auf den 3 Hauptsendeplätzen, das ist vor Corona und das ist auch mit Corona sozusagen integraler Bestandteil unseres Programms. Ich kann nachvollziehen, dass es da vielleicht in den letzten Wochen Abstufungen in der Tonalität gegeben hat, in einer Situation, in der so viel Unsicherheit in der Forschungslandschaft, in der politischen Landschaft und natürlich auch publizistisch da ist, da liegt vielleicht es in einem Interview nicht ganz so nah, sozusagen ein Politiker mit einer bestimmten Aussage in die Ecke zu drängen, eben wie gesagt in einer Situation, in der die Unsicherheit als solche so umfassend ist. Aber meine Wahrnehmung war, also unserer Interviews, dass die eigentlich kontrovers, dass die kontrovers wie eh und je laufen, dass die darauf aus sind, Widersprüche kenntlich zu machen, womit wir vor allem jetzt im Moment ja zu tun haben, da diese ganz starken Beschränkungen gefallen sind, da wir mittendrin sind in dieser Lockerungsdebatte, in der natürlich die Interessen jetzt noch mal viel harscher aufeinander prallen, als das in der Situation der Fall war, als alles zu war. Jetzt gibt es die ersten Öffnungen und die von den Öffnungen vielleicht nicht so sehr profitieren. Die fragen umso kritischer nach, die sind umso stärker betroffen, die sind dann vielleicht auch umso emotionaler. Ich würde sagen, dass sich das so auch in unseren Interviews spiegelt. Aber natürlich nehme ich auch diese Rückmeldung ernst und nehme die so mit.
Genau. Herr Giert, gerade in einer Zeit, wo dann so massiv auch eingegriffen wurde, ja auch in unsere Grundrechte, die besondere Aufgabe, Verantwortung auch von Medien, dies immer wieder auch kritisch zu hinterfragen, denn das ist ja der Wunsch, auch den wir gerade auch von Herrn Kwiatkowski gehört haben.
Absolut. Das ist die Aufgabe. Das muss dort passieren. Das muss in der gebotenen Tiefe und auch in der kritischen Distanz passieren. Ich glaube, Sandra Schulz hat die besonderen Herausforderungen erwähnt in einer Situation, wo eben alle betroffen sind, wo das Leben plötzlich still steht, es dann mitunter auch in Interviews, auch im Nachfragen, was man vielleicht unter anderen Umständen doch etwas, ich sag mal in Anführungszeichen, bissiger und intensiver macht, vielleicht da durch dieses Erleben dieser Situation etwas reservierter ist. Das glaube ich, kann man menschlich sowieso nachvollziehen. Professionell sind wir unbedingt in dieser Rolle gefragt und werden das auch weiter dort tun müssen. Denn es ist ja so, das ist vielleicht hier noch gar nicht so zur Sprache gekommen oder wieder, immer wieder angeklungen, es ist ja nicht so, dass die Pandemie vorbei ist. Wir kehren zwar in unser Normalschema zurück, aber wir werden natürlich sehen, was in unserer Gesellschaft in den nächsten Wochen passiert. Und wer sagt uns denn, dass wir nicht vor weiteren Wellen stehen, vor weiterem Herunterfahren einer Gesellschaft? Also diese Fragen werden uns ja ganz stark weiter begleiten.
Eine Hörerin hoffe ich, dass wir die noch schaffen. Erstmal, Herr Kwiatkowski, herzlichen Dank für Ihren Anruf. Gudrun Martini ist am Telefon. Frau Martini.
Ja, guten Tag.
Hallo. Ich sag mal vorweg, wir haben noch 3 Minuten. Insofern, wenn Sie es kurz machen könnten, wäre es toll.
Ja, ich denke, das kann ich schaffen.
Super.
Ja, ich wollte Ihnen sagen, dass mir Ihr Programm in den letzten 8 Wochen ausnehmend gut gefallen hat. Die Informationen zum Corona-Thema waren ausreichend. Was aber vielleicht ebenfalls von Interesse wäre und vielleicht für die kommende Zeit relevanter wird, sind die Auswirkungen, die in die verschiedensten Bereiche von Gesellschaft, Politik, Wirtschaft hineinreichen. Insbesondere wäre über hoffentlich sich auftuende positive und nachhaltige Veränderungen zu berichten. Wir haben auch die neuen Themen, die Sie hineingenommen, die fand ich äußerst interessant. Ebenfalls ganz hervorragend, das ist mir auch ein wichtiger Punkt, fand ich die vermehrte Musik. Also man hat sehr angenehm und sie haben dadurch den Leuten Zeit gelassen zum Nachdenken und vor allem die Musikpausen zwischen den einzelnen Sendungen, behalten Sie diese unbedingt bei, wenn es geht, denn besonders hinsichtlich des Themas Informationsflut und Überfluss und Überdruss könnten Sie mit einer Reduzierung dem entgegenwirken.
Frau Martini, ich schaue auf die Uhr, wir haben noch 1,5 Minuten, insofern herzlichen Dank dafür. Die Auswirkungen dieser Pandemie in den Blick nehmen, agiert. Das ist eine der Herausforderungen jetzt, wenn wir ins Normalprogramm, der Deutschlandfunk ins Normalprogramm zurückkehrt.
Genau das wird unsere Aufgabe sein und wir werden das wieder in der gewohnten Tiefe und Qualität in den Fachsendungen machen, die wir in unserem Programm haben, sicher aber auch Querverbindungen immer wieder schaffen.
Frau Schulz, viele Themen sind in den letzten Wochen hinten runtergefallen, Klimawandel etc., die uns beschäftigt haben. Werden die in den kommenden Wochen wieder Platz finden, auch im Normalprogramm wieder Platz finden oder glauben Sie, diese Pandemie wird uns auch im Deutschlandfunk weiter massiv und sehr intensiv beschäftigen?
Es hat ja schon angefangen, dass wir auch wieder über Themen auch schwerpunktmäßig in Interviews berichten, die keine unmittelbaren Corona-Folgen sind. Jetzt die Aufregung zum Beispiel um das Bundesverfassungsgerichtsurteil zur EZB-Entscheidung wäre ein konkretes Urteil. Also die Nicht-Corona-Themen, die werden sicherlich auch wieder stärker in den Fokus rücken.
Das war unser
weglaufen sie uns ja nicht.
Sandra Schulz, herzlichen Dank für Ihre Einschätzung. Corona und der Deutschlandfunk, die Rückkehr zum Normalprogramm. Das war unser Schwerpunktthema in der Sendung Der Vormittag. Herr Giert, herzlichen Dank fürs Kommen,
gerne,
fürs Beantworten vieler Fragen, die natürlich auch weitergehen werden. Und wir werden uns bemühen, da die ein oder andere Antwort im Nachhinein noch zu geben. Nach den Nachrichten melden wir uns zurück mit neuesten Informationen aus dem Bereich Umwelt und Verbraucher.